Und wir fangen einfach mal an mit dem Bibeltext. Und zwar möchte ich die Verse aus Kapitel 4, also Mose 4, die ersten 10 Verse lesen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Das Oberlandesgericht München hat einen schweren Fall zu verhandeln. Da hat einer seinen Bruder umgebracht. Das Medieninteresse ist groß. Die Zuschauerplätze für die Medien werden daher ausgelost. Die Tat und auch der Täter sind bekannt. Der Täter ist auch geständig. Das macht die Verhandlung um einiges einfacher. Trotzdem wird zunächst einmal die ganze Schwere der Tat, die ganze Grausamkeit auf den Tisch kommen müssen. Dann aber geht es darum zu klären, ob die Tat im Affekt oder mit Absicht und planmäßig geschehen ist, also ob es sich um Totschlag handelt oder um einen Mord. Je nachdem wird sich das Strafmaß erheblich unterscheiden. Im letzteren Falle wäre vor allem die Motivation wichtig. Waren es Hass, Neid, Gewinnsucht, also niedere Beweggründe? Ich würde sagen, wir sollten das Oberlandesgericht entlasten, zumal sie eben genug zur Zeit zu tun haben. Nehmen also wir uns der Sache an. Die liegt schon sehr lange zurück. Aber ich glaube, es lohnt sich doch, sich darüber Gedanken zu machen. Denn schon in der ersten Menschheitsfamilie ist ein Mord geschehen. Und das ist doch irgendwie erschreckend, oder? Das ist doch erschreckend. Man meint doch bei Kain und Abel, da müsste doch von diesem sehr gut, mit dem Gott seine Schöpfung benotete, noch mehr dagewesen sein. Ich müsste fast annehmen, dass Kain moralisch gesehen gar nicht besser war als ich, der ich immerhin bisher noch keinen Menschen umgebracht habe. Wohl habe ich mal das Kind meinem älteren Bruder in meiner ohnmächtigen Wut gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich es dir heimzahlen. An Mord habe ich dabei nicht gedacht, ja. Und seit ich groß bin, verstehe ich mich recht gut mit meinem Bruder. Nein, Kain war auch nicht besser als wir und wir sind auch nicht besser als Kain. Beide sind wir nämlich aus demselben Holz geschnitzt. Die Bibel nennt das Fleisch, ihr wisst schon. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, da haben wir es ja schon, nicht? Trunkenheit, Gelage dergleichen mehr. Eifersucht, Zorn, Neid, Mord. In der Tat ist es so, dass das Fleisch der ersten Menschen nach dem Sündenfall schon das ganze Potenzial des Bösen in sich hatte. Und glauben wir nur nicht, dass Abel in dieser Hinsicht besser war. Wenn in der Natur der ersten vier Menschen irgendetwas verblieben wäre, was es ihnen ermöglicht hätte, den Garten Eden zurückzuerobern, dann hätten sie es ganz bestimmt getan. Und glauben wir auch nicht, dass wir als wiedergeborene Menschen in uns selbst besser sind als die Ungläubigen? Wie sagt es Paulus? Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und da, wo wir dem Fleisch Raum geben, ist prinzipiell alles möglich, was Paulus in Galater 5 aufgezählt hat. Da hindern uns letztlich dann nur noch die Hemmschwellen, die durch unser Gewissen, durch unsere Erziehung und durch die staatliche Strafandrohung aufgebaut sind. Aber machen wir uns da nichts vor. Diese Hemmschwellen, die können in dem Maße niedriger werden, wie wir unser Gewissen missachten und der Sünde Raum geben. Was uns allerdings unterscheidet von den Ungläubigen, ist die Tatsache, dass in uns noch eine andere Kraft wirksam ist. Eben nicht nur das Gesetz der Sünde und des Todes, sondern eben auch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. So lesen wir es in Römer 8, Vers 2. Angesichts dessen können wir aufatmen. Da liegt unsere Chance. Aber wir werden daran erinnert auch, dass es immer an uns liegt, welchem dieser Gesetze wir in unserem Leben Raum geben. Ja, es war ein klarer Fall von Mord, geplant und bewusst ausgeführt. Und erschwerend kommt noch dazu, dass Kain von Gott vor der Tat gewarnt wurde. Vers 9, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Man könnte das auch so deuten oder interpretieren. Wenn du Gutes im Sinn hast, dann hast du ein gutes Gewissen. Deshalb kannst du dein Haupt zu Gott hin erheben. Wenn du aber Böses im Sinn hast, dann straft dich dein Gewissen und dann senkt sich dein Blick. Wenn du dich jetzt nicht warnen lässt, dann wirst du die Sünde tun. Aber du sollst über sie herrschen. Du sollst ihr widerstehen. Darüber könnte man jetzt viel reden, wie das denn geht, über die Sünde zu herrschen. Ich möchte nur einen kurzen Tipp hier sagen, weitergeben. Wie können wir über die Sünde herrschen? Viele Christen meinen, indem wir unsere ganze Willenskraft zusammennehmen und gegen die Sünde kämpfen. Das ist der beste Weg natürlich zum Verlieren. Auf diesem Weg werden wir immer verlieren. Nein, wie können wir herrschen? Indem wir Christus in uns herrschen lassen. Das ist der einzige Weg. Kain hat der Sünde nicht widerstanden. Auch die klare Warnung durch Gott konnte ihn nicht von seinem Plan abbringen. Und er lockte seinen Bruder in die Falle. Das heißt ja dann, Kain redete mit seinem Bruder Abel. Natürlich nicht irgendetwas, sonst wäre das hier nicht extra erwähnt. Nein, er hat ihn überredet, mit ihm aufs Feld zu gehen, weil er den Plan hatte, ihn dort umzubringen. Und so ist es dann geschehen. Als sie beide auf dem Feld waren, schlug er ihn tot. Der erste Tod, seit es Menschen gibt, ein gewaltsamer Tod. Die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, von der gestern die Rede war, die setzt sich hier fort. Nun spricht der Herr ihn wieder an, wo ist dein Bruder Abel? Diese Frage, wie wir gestern schon gehört haben, Gott stellt Fragen, um uns zum Nachdenken und zur Einsicht und zu einem freien Bekenntnis unserer Schuld und Sünde zu bringen. Nicht, weil er das nicht wüsste. Und die Antwort Kains ist ausweichend. Er möchte seine Schuld zudecken. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Wie frech tritt doch hier der Mörder seinem Gott gegenüber. Aber Achtung! Denken wir mal drüber nach, ob wir nicht in gewisser Hinsicht da auch mit im Boot sitzen. Ist es nicht so, dass viele Christen selbst diese Frage auch stellen? Nämlich, wenn es darum geht, dem Bruder, der Schwester seelsorgerlich zu helfen? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Dabei ist diese Frage doch längst beantwortet von Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja, wir sollen unseres Bruders, unserer Schwester Hüter sein. Das sollte doch überhaupt gar keine Frage sein. Nun, da kein versucht, die Tat zuzudecken, konfrontiert ihn Gott damit. Er sagt, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Schuld kann man nicht zudecken. Schuld ist wie ein Schatten. Versuch mal, einen Schatten zuzudecken. Leg vielleicht mal ein Handtuch drüber. Funktioniert das? Nein, funktioniert nicht. Kann man einem Schatten davonlaufen? Nein, geht auch nicht. Schuld ist wie ein Schatten, der kann man auch nicht davonlaufen. Übrigens wächst auch kein Gras drüber, über die Schuld genauso wenig wie über den Schatten ein Gras wächst. Wie kann man den Schatten loswerden? Es gibt nur eine Möglichkeit, dem Schatten zu entkommen. Man befindet sich genau unter der Sonne. Und genauso können wir auch unserer Schuld nur entkommen, indem wir uns unter Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz stellen. Die Stimme des Blutes seines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Wie viel Geschrei muss doch seither zum Himmel emporgestiegen sein bei all dem unschuldigen Blut, das in den Jahrtausenden danach vergossen wurde und immer noch vergossen wird. Der Brudermord des Kain zeigt uns in aller Deutlichkeit, welch ungeheure Zerstörung durch den Sündenfall geschehen ist. Das Unheil nimmt seinen Lauf, ja, so ist es. So zeigt es die ganze Menschheitsgeschichte auf. Der Bruderkrieg in Syrien hat mittlerweile schon 80.000 Menschen das Leben gekostet. Jetzt sind wir in unserer Gerichtsverhandlung schon ziemlich weit gekommen. Der Täter steht fest. Die Ausführung der Tat ist geklärt, es war kein Totschlag, nein, es war geplanter, kaltblütig ausgeführter Mord. Was jetzt noch zu klären ist, das ist das Tatmotiv. Was war Anlass für diese Bluttat und was waren die Motive, die den Täter bestimmt haben? Nun, was den Anlass betrifft, da lässt uns der Bibeltext nicht im Unklaren. In Versen 3 bis 5 lesen wir das. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Er hat es gut gemeint. Und er hat sich auch bemüht, der Kain, und erntete eine Abfuhr. Puh, haben wir das auch schon mal erlebt? Das geht unserem Ego total gegen den Strich, oder? Da würden wir doch auch zornig werden. Was war denn falsch an dem Opfer Kains, dass Gott es missachtet hat? Lag es daran, dass er seine Feldfrüchte von der verfluchten Erde genommen hat, um sie Gott zu opfern? Oder ging es da um einen frühgeschichtlichen Konflikt zwischen Ackerbau und Viehzucht? Vielleicht hat er auch einfach bestimmte Opferrituale nicht korrekt eingehalten. Aber wisst ihr, all diese seltsamen Deutungen, die kann man in theologischer Literatur finden. Aber ich meine, wenn wir das Neue Testament hier einbeziehen, dann liegt die Deutung auf der Hand. In Hebräer 9, Vers 22 heißt es, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergessen geschieht keine Vergebung. Jedes blutige Opfer war ein prophetischer Hinweis auf das zukünftige, ebenfalls blutige Opfer, das der Gottessohn als Menschensohn in dieser Welt vollbringen sollte und musste. Denn, Hebräer 10, 4, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Kain wusste das ganz bestimmt, genauso wie es Abel wusste. Das war nicht Abels Idee, da ein Schaf zu opfern, oder? Das war ihnen von Gott schon gesagt worden. Abel suchte Versöhnung mit Gott, weil er sich seiner Unvollkommenheit bewusst war. Er handelte aus Glauben und er brachte Gott ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe und ihrem Fett dar. Und das war eine Gott wohlgefällige Gesinnung und ein ihm wohlgefälliges Opfer. Daher sah er Abel und sein Opfer an. Kain dagegen handelte aus Eigenwille und Unglaube. Er hat sich wohl gedacht, ich opfere das für Gott, was ich mir selbst durch meine mühevolle Arbeit meiner Hände geschaffen habe. Das hat doch Wert. Das wird Gott ganz gewiss zu schätzen wissen. Schließlich habe ich keine Tiere und meinen kleinen Bruder darum bitten, mir eins zu geben. Das geht schon gar nicht. Auf keinen Fall. Also ich den Gedankengang unterstelle ich jetzt dem Kain, okay? Aber ich glaube gar nicht, dass er so weit hergeholt ist. Ja? Das war der Anlass der Bluttat. Nämlich das hat den Kain Zorn geweckt. Einen mächtigen Zorn. Und man fragt sich, warum wurde er zornig? Warum fragt er nicht einfach, was denn falsch war an seinem Opfer? Und ich glaube, und da bin ich sicher auch nicht daneben, die Motivation zu opfern war bei Kain nicht die Einsicht in die Sündhaftigkeit und das Verlangen nach Versöhnung mit Gott, sondern er wollte einfach bei Gott punkten. Er wollte gut dastehen vor Gott. Anders lässt sich sein Zorn nicht erklären. In diesem Sinne war Abel dann sein Rivale. Denn er ging selbstverständlich davon aus, dass Abel von denselben Motiven geleitet war wie er. Das ist übrigens typisch, dass wir dem anderen Motive unterstellen, die eigentlich in unserem eigenen Herzen sind. Er war sich sicher, dass sein Opfer dem vom Abel weit überlegen war. Denn immerhin hat es ihn Schweiß und Mühe gekostet, während es sich Abel vergleichsweise leicht gemacht hat. Er hätte nur einfach ein Tier von seiner Herde nehmen müssen. Und nun geschah genau das Gegenteil. Der kleine Bruder hat das Rennen gemacht. Sein Bruder, sein Rivale, stand zwischen ihm und Gott. Er musste ihn loswerden. Es ist mir wichtig, dass wir erkennen, dass es eben nicht nur um das Opfer ging. Diese Deutung würde zu kurz greifen. Es heißt in dem Text in 1. Mose 4, und der Herr sah Abel an und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Beides ist hier genannt. Warum? Weil beides ist Gott wichtig. Sowohl die Person, die opfert, als auch das Opfer selbst. Und somit ging es auch um die Beweggründe, warum die beiden opferten, um ihre Haltung Gott gegenüber. Hätte Kain mit derselben Gesinnung ein Schaf geopfert, dann hätte Gott es wohl auch nicht angenommen. Gott kommt es auf den Glauben an. Der Glaube an Jesus Christus und sein sühnendes Opfer wirkt Versöhnung. Und wer diese Tatsache einfach nur im Glaubensbekenntnis abspult, ohne dass sein Herz dahinter steht, der wird keine Versöhnung erfahren. Womit wir, meine ich, beim eigentlichen Kern des Problems wären: Es reduziert sich letztlich auf die Frage Evangelium oder Religion, klar Gnade oder eigene Werke. Und ich behaupte, das Opfer Kains war quasi die Geburt der Religion. Und war es nicht so? Durch die Jahrtausende hindurch hat Kain, sprich der religiöse Mensch, immer wieder Abel, den wahrhaft gläubigen Menschen, verfolgt und umgebracht. Die Geschichte der römisch-katholischen Inquisition übersteigt in ihrer Grausamkeit jegliche Vorstellungskraft. Ich habe einmal etwas gelesen darüber, wo eine Geschichte, die ins Detail ging in der Beschreibung, und ich konnte nicht weiterlesen. So grausam, so schrecklich war das. Es war geradezu traumatisierend. Hier sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen und darunter sehr, sehr viele gläubige, hingegebene Christen zum Opfer gefallen. Der Sekretär der spanischen Inquisition, Lorente, schrieb Ende des 18. Jahrhunderts, dass durch Vertreibung vieler Künstler, Wissenschaftler, Industrieller und Händler sowie die Hinrichtung von mehr als 300.000 Menschen die Bevölkerung Spaniens dezimiert und das Land geschwächt wurde. Und die sogenannten Ketzer, die wurden nicht einfach getötet. Es wäre ja noch einigermaßen human gewesen. Nein, die wurden grausam zu Tode gefoltert. Mit einer Grausamkeit, wie sein Chronist ausgedrückt hat, die von keinem wilden Tier bekannt ist. Liebe Freunde, es geht mir hier nicht darum, hier über die katholische Kirche zu Gericht zu sitzen, oder? Darum geht es nicht. Ich erwähne das einfach deshalb, weil wir uns dessen bewusst sein sollen, was auf uns in der endzeitlichen Verfolgung zukommen kann und von welcher Seite die Verfolgung vor allem zu erwarten ist. Offenbarung 17,3 lesen wir, und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Die Frau auf dem Tier ist niemand anders als die Hure Babylon, die letzte Ausgeburt aller Religion. Dass sie das Tier reitet, könnte andeuten, dass diese letzte pseudochristliche Kirche die Politik für ihre Ziele einspannt. So wie das früher eben auch schon geschah. Und von ihr wird auch gesagt, dass sie trunken ist vom Blut der Heiligen. Auch das eine Wiederholung dessen, was schon früher der Fall war. Vielleicht denken wir, das wäre für eine Zukunft. Ich glaube nicht. Ich denke, das ist ja nahe Zukunft. Auch wenn es so scheinen mag heute, dass ob sich die römische Kirche gewandelt hat und die Gründe für die Reformation hinfällig geworden wären, dürfen wir eines nicht verkennen, der Wolf hat Kreide gefressen. Viele evangelikale Christen sind heute nahe daran, sich verführen zu lassen, indem sie meinen, der Wolf sei vielleicht gar kein Wolf. Er sehe ja immerhin aus wie ein Lamm und er redet auch wie ein Lamm. Aber seien wir wachsam. Der Antichrist und der falsche Prophet werden sich verbünden in dem gemeinsamen Ziel, die Heiligen auszurotten. Der amerikanische Apologet Dave Hunt, der erst kürzlich verstorben ist, schrieb in seinem Buch »Die Frau und das Tier«, ich zitiere, »eine antichristliche Christenheit muss geschaffen werden, die alle Religionen umfasst und die von allen Religionen umfasst wird. Genau das, was sich heute mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit vollzieht.« Und da hat Dave Hunt absolut recht. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Wir haben heute, ich möchte jetzt darauf nicht differenziert eingehen, nur kurz erwähnen, wir haben heute die sogenannte missionale Bewegung. Missional ist eine Verbindung von missionarisch und sozial. Das soziale Evangelium wird hier wiederbelebt. Und diese Bewegung hat das Ziel, die ganze Welt zu Christen zu machen. Ganze Völker und schließlich die ganze Welt zu Christen zu machen. Und die Art und Weise, wie man das Ziel erreichen möchte, das sind natürlich amerikanische Managementmethoden, die schon sehr lange bekannt sind, die man hier zum Teil einsetzt. Die Art und Weise, die funktioniert sicher, um Leute zu Anhängern zu machen von irgendeiner Lehre oder von Menschen oder von irgendetwas. Sektierer zu gewinnen ist sehr einfach, wenn man die Methode kennt und die richtige Methode einsetzt. Aber ich glaube nicht, dass man auf diesem Weg vor allen Dingen echte, lebendige Gemeinde schaffen kann, die aus wiedergeborenen Christen besteht. Das wird eben genau das bewirken, was hier Dave Hunt angesprochen hat, eine antichristliche Christenheit letztlich. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Das wirksamste Kampfmittel, das Satan sich je ausgedacht hat, ist zweifellos die Religion. Wie viele Millionen, ja Milliarden Menschen hat er mit Hilfe von Religionen davon abhalten können, nach Gott zu suchen? Sie glauben ja den Weg hier schon zu kennen. Denn deswegen werden sie auch nicht mehr suchen. Und diejenigen, die christlichen Abendland zum Beispiel aufgrund einer christlichen Kultur schon von dem wahren Gott und seinem Sohn gehört haben, den bietet der christliche Religion an. Wie klug einerseits, ne? Aber auch wie böse andererseits. Warum ist denn Religion böse? Die Religiösen meinen es doch gut. Sie glauben doch auch an Gott. Sie glauben auf jeden Fall, dass es einen Gott gibt. Kain hat es doch auch gut gemeint, auch wenn er es falsch gemacht hat. Aber wisst ihr, wenn es um das ewige Heil geht, dann reicht gut gemeint eben nicht aus. Da gibt es nur einen richtigen Weg und den hat Gott festgelegt. Das Opfer Kains war ja nicht einfach nur clerical incorrect, so würde man das heute vielleicht formulieren, ne? Nein, nach dem Urteil der Bibel war es böse. In 1. Johannes 3, Vers 12, da werden wir aufgefordert, einander zu lieben. Und zwar, ich zitiere, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Also, er war nicht erst böse, nachdem er seinen Bruder erschlagen hatte. Seine Werke, die vorausgegangen waren, werden als böse bezeichnet. Sein Opfer, sein eigenwilliger Weg, um Gott zufriedenzustellen. Jede Religionsausübung, die nur äußerlich ist, bei der aber das Herz nicht dahinter steht, ist in Gottes Augen böse. Denn sie unterschätzt die Boshaftigkeit des Menschen einerseits und sie unterschätzt auch die Gerechtigkeit Gottes andererseits. Wenn wir meinen, wir können mit unserer Boshaftigkeit schon irgendwie dann mal so werden, dass wir von einem gerechten Gott angenommen werden. Gott kann nicht gekauft werden. Er kann auch nicht die Augen zudrücken und die religiösen Bemühungen der sündigen Menschen anerkennen, akzeptieren. In seiner Abwehr der damals schon für die Gemeinden gefährlichen gnostischen Einflüsse schreibt Paulus in Kolosser 2,23, von denen ich zitiere, den Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Da haben wir es. Selbstgewählter Gottesdienst. Passt diese Beschreibung nicht auch ganz gut zu dem, was sich heute postmodern nennt? Mal abgesehen von der Askese. Ich denke, also manchmal die Postmoderne ist irgendwie schon ziemlich alt eigentlich. Man braucht ja eigentlich die Maske der emergenten Bewegung nur ganz leicht anheben, um dahinter das Gesicht der alten Mystik, das Gesicht der humanistischen Psychologie und so weiter zu sehen. Gottesdienste, die möglichst viele Sinne ansprechen sollen, das machen doch die katholischen und orthodoxen Kirchen schon lange, oder? Das ist doch nicht neu. Auch die Mystik ist ja fast so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und selbstgewählter Gottesdienst, der hat mit dem Erstgeborenen der Menschheit, nämlich mit Kain, seinen Anfang gehabt. Übrigens, wenn selbstgewählter Gottesdienst heute noch so bestraft würde, wie das bei der Rotte Koras der Fall war, dann wäre die Erde bald wieder recht dünn besiedelt. Wäre das Problem der Überbevölkerung gelöst. Kommen wir zurück zu unserer Gerichtsverhandlung. Sie ist mittlerweile zum Ende gekommen. Es konnte alles aufgeklärt werden. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schuldspruch. Und da kommt in letzter Minute ein Anwalt und stellt einen Befangenheitsantrag. Sein Vorwurf, die Richter sind ja im Prinzip derselben Motive schuldig, die sie dem Täter unterstellen. Sie haben gar kein Recht, den Angeklagten schuldig zu sprechen. Jetzt wird's peinlich. Da werden die Richter mit einem Mal zu Angeklagten. Kommt uns das bekannt vor? Ach ja, da gibt's doch die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Nicht, da waren es doch auch die Frommen, die meinten, eine in flagranti ertappte Ehebrecherin schuldig sprechen zu müssen. Gleichzeitig, so meinten sie, wäre das eine super Gelegenheit, Jesus in Verlegenheit zu bringen. Aber der Herr Jesus, der bückt sich und schreibt in den Sand. Ich weiß nicht, ob ich es recht deute, aber ich könnte mir denken, dass er damit ausdrücken wollte, eure Anklage, die ist in den Sand geschrieben. Der erste Wind wird sie wegblasen. Und dann erhob er sich und dann sagte er zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das saß. Das war der Befangenheitsantrag. Die einzigen Menschen, die Jesus Christus während seines Wirkens auf der Erde deutlich getadelt hat, waren die frommen Heuchler, die Pharisäer, die Schriftgelehrten vornehmlich. Paulus spricht in 2. Timotheus 3, Vers 5, in Bezug auf die letzten Tage von solchen, die den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und das kann von keinem wiedergeborenen Christen gesagt werden, auch dann nicht, wenn er fleischlich lebt. Denn diese Kraft, von der da Paulus spricht, die ist ihm ja prinzipiell verfügbar, auch wenn er sie nicht nutzt. Hier handelt es sich ganz eindeutig um Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Pseudo-Christen, die nach außen vielleicht möglicherweise von anderen kaum zu unterscheiden sind. Törichte Jungfrauen werden sie in einem Gleichnis auch genannt. Aber jetzt kommen wir doch mal auf uns zu sprechen. Ich meine jetzt hier auf wiedergeborene Christen. Sind wir vielleicht auch befangen? Sicher haben wir nicht dieselbe Tat begangen, oder? Wir haben weder unseren Bruder noch sonst jemanden ums Leben gebracht. Aber haben natürlich auch nichts mit dem Keinswesen zu tun, nicht? Mit der Selbstbehauptung gegen Gott mit Hilfe der Religion. Aber die Gesinnung Kains, die religiöse Gesinnung, steckt sie nicht tief in uns drin? Wir alle kennen ja das geflügelte Wort, der Mensch ist unheilbar oder hoffnungslos religiös. Könnte das nicht auch vielleicht von uns gesagt werden? Was meine ich damit? Ich möchte es mit ein paar Fragen veranschaulichen. Machen wir vielleicht auch hin und wieder stille Zeit? Ist ja gut, stille Zeit zu machen, kann ich nur empfehlen. Aber tun wir das, um bei Gott zu punkten, um bei Gott gut dazustehen? Beten wir vielleicht auch immer wieder mal aus Pflichtbewusstsein? Sind wir vielleicht auch bemüht, Gott versöhnlich zu stimmen, indem wir ihn täglich um Vergebung bitten, obwohl doch unsere ganze Lebensschuld schon vergeben ist? Scheuen wir uns, mit unserer Sünde zu Gott zu kommen, weil wir denken, wir müssen ihm ja erst einmal durch Wohlverhalten beweisen, dass wir es ernst meinen? Und ich könnte jetzt gerade fast endlos so weitermachen. Ja. Das sind die Restbestände von Religiosität, wie sie eben auch in unserem Leben eventuell da sind. Der religiöse Mensch will immer seine Leistung vor Gott zur Geltung bringen. Die Feldfrüchte Kains, die waren ja nicht zuletzt auch die Früchte seiner Arbeit. Steckt das nicht auch tief in uns drin? Ja, dass wir zu unserer Rettung nichts beitragen können, das ist uns schon klar, oder? Aber jetzt geht's um Heiligung. Ja, und das ist doch unser Auftrag, oder? Wir sollen uns doch heiligen. Ja, und da finden wir nun ein weites Feld, um unsere Leistung einzubringen. Und schon wieder befinden wir uns auf dem Weg der Selbstheiligung, auf dem Weg Kains. Christus ist uns doch zur Heiligung gemacht. Ja, er in Person ist unsere Heiligung. Unsere Sache ist es, die Bedingungen herzustellen, die es ermöglichen, dass die Heiligkeit Christi in unserem Wesen und Tun immer mehr Ausdruck finden kann. Das bedeutet vor allen Dingen natürlich zunächst einmal selbst abzudanken, Selbstverleugnung praktizieren statt Selbstverwirklichung, das heißt, ihm den Thron unseres Lebens zu überlassen. Der Herr Jesus sagte zwar einmal, dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind, aber nirgends lesen wir, dass das auch für unsere Schweißtropfen gilt. Das Opfer frommer religiöser Werke sieht Gott auch bei uns nicht wohlgefällig an. Das ist das Opfer Kains. Welche Art das Opfer sein muss, das Gott wohlgefällig ist, das lesen wir in Römer 12, Vers 1. Bekannter Vers sicher. Ich lese ihn vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hier ist die Rede von einer vollständigen und radikalen Hingabe unseres ganzen irdischen Lebens. Das und nicht weniger ist gemeint mit dem Begriff Leiber. Das schließt auch eben unsere Herzen mit ein. Hingabe ist immer eine Sache des Herzens, die dann sich im Tun äußert. Deshalb ist es Gott auch wichtig, dass unsere Hingabe zur Tat wird, klar, als Zeugnis vor der sichtbaren, auch vor der unsichtbaren Welt. Unser Tun ist natürlich wichtig, weil dadurch Gott geehrt wird. Aber aber das Tun ist in sich selbst noch nicht Hingabe. Wenn wir am Tun ansetzen, dann haben wir Hingabe falsch verstanden. Dann kann uns das passieren, was nicht wenigen Dienern Gottes passiert, die vielleicht im Gemeindedienst oder in der Mission tätig sind, nämlich dass wir ausbrennen. Wenn wir dagegen bereit sind, nicht mehr Weinstock, sondern nur noch Rebe sein zu wollen, dann kommen wir zur Ruhe von eigenen Werken. Und das ist dann der Ausgangspunkt für jede Aktivität. Passivität ist nicht, sicher nicht angesagt, ganz klar. Aber die Frage ist immer, aus welcher Quelle unsere Aktivität kommt. Und diese Quelle muss einfach das sein, dass wir erst zur Ruhe gekommen sind in dem vollbrachten Werk Christi, in dem Getan Gottes zur Ruhe kommen und von dem vollbrachten Getan her uns dann aktiv werden. Und nicht andersherum. Die Opferung Isaaks durch Abraham wird oft gleichgesetzt mit seiner Hingabe. Man denkt, das war Hingabe. Ja, es war ja etwas Großartiges, nicht? Wenn man denkt, dass hier von Abraham gefordert wird, den Sohn, den Gott ihm im Alter von 100 Jahren geschenkt hat, und der mit den allergrößten Verheißungen verbunden war, ihn jetzt auf diesem Altar zu schlachten. Das war unglaublich. Und dass Abraham bereit war, das zu tun. Wir denken, das war Hingabe. Und ich sage, nein, das war nicht die Hingabe, sondern das war Ausdruck und Zeugnis der Hingabe, die er in seinem Herzen schon hatte. Wenn Gott das bei Abraham nicht gesehen hätte, dass er in seinem Herzen diese Hingabe hat, hätte er das nie von ihm verlangt, hätte ihn nie einer solch schweren Prüfung unterzogen. Ja. Also Hingabe ist eine Sache des Herzens, meiner Herzenshaltung Gott gegenüber, dem Herrn Jesus gegenüber. Und die wird dann auch zur Tat und die wird sich dann zeigen und äußern. Es ist gut, dass unsere Vortragsreihe nicht mit Kain und Abel endet. Es gibt nämlich ein Happy End. Und darüber wird Martin Vetter im anschließenden Vortrag sprechen. Die Verheißung bricht durch. Nämlich die Verheißung eines Erlösers. Sie ist in Jesus Christus Realität geworden. Aber Gottes Erlösungshandeln ist mehr als nur Katastrophenmanagement. Wenn wir meinen, das ganze Heilshandeln Gottes wäre nur einfach nur dazu da, diese Katastrophe irgendwie nun aufzufangen und abzumildern oder wieder gut zu machen, die da im Garten Eden passiert ist. Dann denken wir falsch. Das ist weit mehr. Gott war nicht überrascht durch das, was da passiert ist. Gott war nicht überrascht. Er hat es vor Grundlegung der Welt schon gewusst, was passieren würde. Und sein Plan war schon fertig und er ging weit über das Ganze hinaus. Er ging hinaus bis zu dem, was die Bibel eine neue Erde, einen neuen Himmel nennt, was sein eigentliches Ziel war. Eine verherrlichte Menschheit, die göttliches Leben hat und nie mehr sündigen wird, weil sie nicht mehr sündigen kann, so wenig wie Gott sündigen kann. Das war sein Ziel. Das hat er im Blick gehabt. Und auf diesem Weg zu dem Ziel, da war das Opfer Jesu Christi absolut wichtig und notwendig. Mit und durch seinen Sohn ist Gott etwas Erstaunliches gelungen. Er hat das menschliche Herz erobert als einen Ort für sein göttliches Leben. Was das bedeutet, können wir gar nicht wirklich fassen. Von neuem geboren sein, das heißt doch nichts anderes, als dass die neue Schöpfung bereits schon in uns ist, schon vorhanden ist. Und wenn sich schließlich Offenbarung 21 erfüllt, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen sind, dann erst wird Gottes Plan, den er schon vor Grundlegung der Welt hatte, wird er erfüllt sein, zum Abschluss gekommen sein. Ich möchte mit uns beten. Wenn wir dazu aufstehen. Ja, wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns durch dein Wort einen Einblick gegeben hast, auch in deine Pläne, in deine Gedanken. Alles, was wir wissen sollen, um zu verstehen, was in unserem Leben geschieht und geschehen soll, das hast du uns geoffenbart, Herr. Und alles andere, das ist uns verborgen und darf uns auch verborgen bleiben. Wir danken dir, Herr, dass wir diesen Blick haben dürfen, von unserer Situation weg, von dem, was Folge des Sündenfalls ist und worunter wir leiden, worunter die ganze Menschheit leidet, sogar die ganze Tierwelt leidet, die ganze Schöpfung, Herr, dass wir dann den Blick hinüberwenden dürfen, hinauswenden dürfen, bis hin zu dem Ziel, was du dir vorgenommen hast, einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, Herr. Und danke, dass wir auf diesem Weg auch von dir wertgeachtet werden, mitzuwirken an diesem Ziel. Dass noch andere, möglichst viele Menschen auch das erkennen, dass sie möglichst viele sich hier eingliedern lassen und einmal diese Herrlichkeit auch erlangen. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe, für deine Fürsorge, für deine Barmherzigkeit und Güte. Amen.